Lasst mich ergänzen zu dem Text, den wir auf vielfältige Weise jetzt schon wieder vergegenwärtigt bekamen. Zwei Verse aus Epheser 4 vorlesen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke. Wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Die Rede vom Leib Christi hat für uns mindestens drei ganz faszinierende Aspekte, die wir uns vertiefend vergegenwärtigen sollten. Es ist die Wiederentdeckung des Du, die Wiederentdeckung des Wir und die Wiederentdeckung des Ich im Wir. Die Wiederentdeckung des Du. Wir vergessen es so schnell. Das Schönste am Leib Christi ist, dass er einen Kopf hat. In den alten Bundesländern hatten wir in den 70er, 80er Jahren einen kirchlichen Slogan. An dem haben wir uns fast berauscht. Christus hat keine Hände außer unseren Händen. Er hat keine Füße außer unseren Füßen, keine Lippen außer unseren Lippen, keine Augen außer unseren Augen und so weiter. Was wollten wir damit sagen? Dass es wichtig ist, dass wir da sind, dass Christus durch uns wirken will. All dies ist richtig. Aber was wir vergessen haben ist, das Entscheidende ist, dass wir nicht Stellvertreter Christi als eines abwesenden Herrn sind. Dass wir nicht anstelle Christi auf dieser Welt handeln, lieben, agieren sollen. Christus ist das Haupt seines Leibes. Er ist das Haupt der Gemeinde und Kirche. Denn wenn es wirklich so wäre, dass Christus keine Hände hätte außer unseren Händen, keine Füße außer unseren Füßen, keine Ohren außer unseren Ohren, dann hätte er wahrlich allen Grund, auch noch kopflos zu werden, so wie wir aufgestellt sind und wie wir als Kirche uns verhalten. Dass Christus das Haupt ist, hat dann noch eine ganz andere Bedeutung. Wir haben unter uns keine Hierarchie und Abstufung. Es gibt kein Oben und Unten in der Gemeinde Christi. Und so sehr es Ämter gibt, und wie wir vorhin hörten, einer vielleicht vorne sitzt und lenkt, so sehr gilt, dass wir alle Schwestern und Brüder sind. Es gibt nur einen Herrn der Kirche. Weder ein Bischof, noch ein Professor, noch ein Präsident, noch ein Vorsitzender, noch ein Prediger, noch eine Gemeindeschwester ist Haupt der Gemeinde, sondern Christus alleine. Das hat einen Vorteil. Dann müssen wir uns nicht so viel streiten, wer der Wichtigste ist, weil das schon mal gleich feststeht. Es hat aber einen viel bedeutenderen Vorteil. Wenn er das Haupt ist, dann können wir uns an ihm orientieren, um zu wissen, was wesentlich ist für unser Leben. Es geht nicht nur darum, dass wir eine Spitze haben, ein Haupt haben, sondern wen wir zum Haupt haben. Jesus Christus ist der beste Kopf, den sich eine Kirche wünschen kann. Er liebt uns voraussetzungslos und bedingungslos. Er liebt uns, wie wir sind. Er kennt uns, kennt unsere Stärken und Bestimmungen. Er weiß, was wir können und was wir nicht können. Und er regiert uns von seinem Wissen und seiner Liebe her. Der ist der Herr der Kirche, der uns so sehr liebt, dass er bereit war, sein eigenes Leben für uns einzusetzen. Gottes Liebe ist voraussetzungslos und bedingungslos. Und gerade deshalb ist Gottes Liebe in unserem Leben niemals folgenlos. Christus das Haupt. Das gilt aber nun in einem noch viel wörtlicheren Sinne, im Sinne dieses Bildes, als wir es ahnen. Als ich selber Christ wurde, da war ich zunächst ganz beeindruckt, dass mir ein so großes Geschenk wie das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen geschenkt werden soll, völlig ohne Preis, bedingungslos, dass mich Christus so liebt, wie ich bin. Und meine Logik war, wenn mich Gott so liebt, will ich mich nicht lumpen lassen, ich will es ihm danken, ich will jetzt auch etwas für ihn tun. Ich habe versucht, andere Mitschüler und Mitschülerinnen zu bekehren. Ich habe gehofft, im Streit mit meinen Lehrern, mit denen etwas weiterzukommen und die zu gewinnen. Ich habe eine Jungscha gemacht und zwei Jungscha und fast wie der Mexikaner bin ich quer durchs Land gefahren, nur alleine, ohne Tandem, weil ich die Jungscha alleine bei Schnee und Eis geleitet habe und war aktiv und aktiv und aktiv. Und je aktiver ich wurde, desto frustrierter wurde ich. Von Zinzendorf hörte ich mal, dass er vor einem Bild des Gekreuzigten stand. Das hatte die Unterschrift von Christus gesprochen gedacht. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Zinzendorf hat das geholfen. Ich bin an der Logik fast zerbrochen. Weil ich merkte, dass ich nicht für den gekreuzigten Christus auf dieser Welt Stellvertreter sein kann. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, und das war ja die letzte Einblendung eben, dass das Neue Testament gar nicht sagt, Hans-Joachim, du sollst dich in dieser Welt als Christ behaupten. Ich bin nicht das Subjekt meines eigenen Glaubenslebens. Gott erwartet nicht, dass ich aus eigener Kraft das für ihn tue, was er gerade nicht tun kann, weil er im Himmel ist und erst später wiederkommt. Nein, das Haupt lebt selbst durch die Glieder. Es ist mein Kopf, der sich in meiner Hand verwirklicht und ausdrückt. Die Lebendigkeit meiner Hand wird vom Haupt gesteuert. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wie das Neue Testament sein kann, dass wir im Glauben an Christus, im Getauftwerden auf Christus, eine neue Kreatur sind. Und wir haben uns schon so angestrengt, neu auszusehen, uns neu zu verhalten, uns neu zu benehmen. Der Punkt ist aber, dass Paulus sagt, ihr seid in Christus eingepflanzt. Ihr seid eingepfropft in den Christus. Alles, was für ihn gilt, gilt auch für euch. Er ist ein für allemal der Sünde am Kreuz gestorben. Ihr mit ihm. Er ist auferstanden. Ihr habt Teil an seinem Leben. Es gibt viele Christen, die haben verstanden, dass Christus für sie gestorben ist. Glaubt es mir. Ich treffe sehr wenige Christen, die haben verstanden, dass Christus für sie auferstanden ist. Ja, ja, am jüngsten Tage einmal haben wir Teil am Auferstehungsleben. Nein, hier und jetzt will der auferstandene Christus in seinen Gliedern, in seinem Leib seine Lebendigkeit beweisen. Warum sind wir so frustriert als Kirche Jesu Christi? Weil wir meinen, wir müssten als zurückgelassener Leib lebendig sein für ihn. Die heutige Medizin hat ja die tollsten Methoden, nicht? Man kann teilweise ja Gliedmaßen schon neu einsetzen. Angenommen, du hättest durch einen Unfall einen Daumen verloren und bekämst auf wunderbare Weise einen neuen, ob künstlich oder weil jemand ihn dir überlässt. Lass mir die Details. Kaum ist der Daumen angewachsen, du wirst aus dem Krankenhaus entlassen. Rein physiologisch scheint die Sache halbwegs zu stimmen. Kommst du zu Hause an und zeigst allen deinen neuen Daumen und sagst, wie toll, ich habe ein neues Glied am Leib, wie toll, ich habe einen neuen Daumen. Plötzlich erschrickst du zu Tode, wisst ihr warum? Dir fällt ein, der Daumen ist ja erst eine Woche an meinem Körper. Jetzt bist du aber Schreiner, Autofahrer, Tänzer, Organist, Gitarrenspieler, Geigenspieler, Trompeter. Was heißt das für den neuen Daumen? Oh nein! Der muss Grundschule machen, der muss Schulabschluss machen, der muss Lehre machen, der muss auch den Führerschein noch machen, der ist ja erst ganz kurz dran. Dass du getauft bist auf Christus, dass du an ihn glaubst, bedeutet, dass du eingepflanzt bist in ihn und seinen Leib und Teil hast an allem, was das Haupt kann und durch dich verwirklichen will. Ist das nicht faszinierend? Jesus sagt in der Bergpredigt, du sollst deine Feinde lieben. Kannst du das? Ehrlich bleiben. Nein. Musst du auch nicht können. Kann er es? Ja, er hat es gezeigt. Kann er es in dir? Ja. Du kannst als Glied am Leib Christi das Unmögliche tun, wenn du verstehst, dass nicht du es tun musst, sondern das Haupt in dir. Das ist die Botschaft, die wir neu lernen müssen, dass Christus unser Haupt ist. Am Anfang dachte ich, Christsein ist leicht. Das hat aber nur einige Wochen gedauert. Dann habe ich erkannt, Christsein ist schwer. Das hat 2 Jahre gedauert. Dann habe ich erkannt, Christsein ist unmöglich. Und damit habe ich verstanden, Christsein kann nur einer. Christus selbst. Er will es in uns. Was heißt das praktisch? Nun, das heißt, dass du morgens aufstehst und dir bewusst machst mit dem ersten Gedanken, so wenn dir der normale Spruch einfällt, was soll der Tag schon bringen, der mit dem Aufstehen anfängt, also wenn es so losgeht morgens. Dass du dann sagst, Herr Jesus Christus, der Tag ist für mich schon verloren. Ich gebe ihn dir. Mach, was du willst. Hier gehört dir mein Körper, ich bin dein Glied. Das ist dein Tag. Lebe du durch mich. Frage dich im Gebet nicht, wie schaffe ich das? Sondern bete ganz kokett zum Himmel hin. Herr, wie schaffen wir den Tag? Dann hast du die richtige Perspektive. Christus ist das Subjekt deines Lebens. Deine Vitalität und Lebendigkeit lebt davon, dass er in dir und durch dich lebt. Man muss mit Zahlen ja immer vorsichtig sein. Ich habe nie eine Statistik erhoben. Aber als Seelsorger und Lehrer und Pfarrer kann ich nur sagen, wenn es 10% der Christen sind, die das schon verstanden haben, habe ich sehr aufgerundet. Will ich euch schelten? Das steht mir nicht zu. Ich will euch trösten. Wenn es bisher nicht ideal geklappt hat in deinem Leben, es muss nicht an dir liegen. Es kann auch daran liegen, dass du noch gedacht hast, Christsein sei etwas, was du tun kannst. Das kann nur Christus. Wie entlastend war diese Erkenntnis für mich. Christsein ist nicht leicht, Christsein ist nicht schwer, Christsein ist unmöglich, weil nur einer Christ sein kann, nämlich Christus selber. Deshalb heißt es auch so, er in mir. Zur Wiederentdeckung des Du. Christus ist das einzige Große gegenüber der Gemeinde und meines Lebens als Christ. Aber dann auch die Wiederentdeckung des Wir. Wenn ihr mich fragt, wann ich denn den Unterschied erkannt habe, dann kann ich euch sagen, ich habe es nicht allein erkannt als Glied, sondern ich habe es in Gemeinschaft erkannt. An allen wichtigen Stationen meines Lebens und meines Glaubenslebens stand die Erfahrung des Wir, der Gemeinschaft, dass ich nicht allein bin. Es fing ganz banal an. Es war eigentlich ein Fiasko. Als ich nach der Konfirmation von einem Klassenkameraden eingeladen wurde in den CVM-Jugendkreis, da freute er sich schon, ein neues Mitglied mitzubringen. Und ich bin also tapfer aus Neugierde mitgegangen und guckte mir das mal an. An dem Abend ging alles schief. Da war nämlich auf dem Tandem der Fahrer ausgefallen und der Jugendkreis funktionierte entsprechend. Das heißt, der Leiter war verhindert, der Stellvertreter hat es verpennt, es war alles daneben. Mein Freund war das Ganze hochnotpeinlich und er dachte, was soll der Hans-Joachim denken? Jetzt lade ich den in den Jugendkreis ein, da ist kein Mensch vorbereitet. Wir haben den ganzen Abend nur irgendwelche Spiele gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob Monopoly oder Mau Mau oder Skat oder Rommi. Ich weiß nicht, irgendwelche Spiele haben wir gespielt. Und als wir dann die Treppe runtergingen, einer hatte sich noch ein improvisiertes Gebet abgenötigt, da guckt mich mein Freund ganz leichenblass an und sagt, Hans-Joachim, du kommst bestimmt nie wieder. Ich habe gesagt, doch, Ich bin bis heute dabei. Was war an dem Abend passiert? Die Art, wie die jungen Männer miteinander spielten, wie sie selbst gewonnen haben ohne Schadenfreude, wie sie verloren haben ohne Aggression, wie sie miteinander sich einbezogen, wie sie den neuen Wert geschätzt haben. Das hat mich so beeindruckt mit 14 Jahren, dass ich heute als Theologieprofessor vor euch stehe. Das erste Evangelium, das mich erreichte, war die gelebte Liebe im Wir, im Leib, die Wiederentdeckung des Wir. Ihr Lieben, da haben wir ein Programm vor uns. Wenn ihr wissen wollt, was diese Welt heute braucht, dieses Land und hier euer Sachsen. Wenn ihr wissen wollt, was eure Gemeinschaften und Gemeinden brauchen, es ist die in Christus gelebte Liebe und wechselseitige Wertschätzung, dass wir ein Organismus sind, dass wir ein Wir sind, uns gegenseitig wertschätzen. Ich habe schon viel Frömmigkeit erlebt, aber ich habe noch nicht viel Wertschätzung erlebt. Wie viel Neid gibt es? Wie viel Böswilligkeit? Wie schnell sind wir bereit, an anderen in prophetischer Weisheit die Fehler zu erkennen? Und wie selten sind wir bereit, zu vergeben, zu versöhnen und einzubinden? Gemeindezucht ist schnell praktiziert, aber liebendes Heilen, hineinnehmen, nachgehen und suchen, ist das das Kennzeichen, das wir haben? Es ist der Vorteil für mich als Gastsprecher, dass sich keiner von euch unmittelbar durch intime Kenntnis angesprochen fühlen muss. Ich kenne euch nicht, ich kenne nur meine Geschwister im Süden und ich kenne mich selbst. Aber ist das nicht einladend, mit 1. Korinther 12 und Epheser 4 zu wachsen in der Liebe? Nicht selbst weiterkommen zu wollen, sondern gemeinsam weiterkommen zu wollen. Wir haben die seltsame Tendenz, immer zwischen Extremen zu pendeln. Lange Zeit stand die Kirche und Gemeinde unter dem Vorwurf des Kollektivismus, dass wir vereinnahmt wurden als Volk, vereinnahmt wurden als Kirche, vereinnahmt als Gemeinschaft. Es gilt immer nur die Pflicht, es gilt immer nur das Ganze. Der Einzelne ist untergeordnet mit seinen Interessen. Und so schwappen wir neuzeitlich in das andere Extrem des Individualismus. Heute zählt nur noch, was der Einzelne will, wie ich weiterkomme, was meine Interessen sind. Wie schwer ist es heute, verbindliche Mitarbeiter zu finden? Wer legt sich schon auf Jahre fest für andere? Mein eigenes Leben ist mir doch viel wichtiger. Gemeinde Jesu Christi ist weder Kollektivismus noch Individualismus, sondern das Leben in der Harmonie des Wir. Das Wir ist mehr als ich und du. Das Wir ist eine ganz neue Form der Wirklichkeit. Und das war meine zweite Glaubenserfahrung, die mir einen Schub gab in meinem Glauben. Als ich in einem Zusammenhang der Freizeit mit einer kleinen Clique von 7 Leuten vielleicht zusammen war, innerhalb einer Freizeit, und wir die ganze Nacht hindurch, weil wir elektrisiert waren vom Evangelium, anstelle die Hausordnung einzuhalten, nicht etwa um 10 ins Bett sind, sondern die ganze Nacht durchgewandert sind, haben uns Nescafé gemacht und haben durchdiskutiert, weil wir wissen wollten, was ist jetzt Christsein. Da habe ich das erste Mal gespürt, was Gemeinschaft ist, sich gegenseitig ernst nehmen. Da konnte ich das erste Mal offen sein und feststellen, der andere lässt mich nicht fallen, wenn ich ehrlich werde. Sondern in dem Maß, wie ich ehrlich wurde, spürte ich, dass mir immer mehr Liebe entgegenkommt. Für die Liebe ist die Offenheit wichtiger als die Stärke. Vorher wusste ich im Kopf, dass Gott mich liebt, wie ich bin. In dieser einen Woche lernte ich es an Menschen konkret erfahrbar kennen, was es heißt, wertgeschätzt, ernst genommen zu sein, mit allen Fehlern und Schwächen. Und wie sehr es mich selbst verändert, so verändert, dass ich eben heute bei euch bin. Im Wir gilt das Du wie das Ich als wichtiger Bestandteil. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben mit anderen zusammen laut gebetet, ohne vorher zu überlegen, was ich sage. vorher im Jugendkreis, bei der Gebetsgemeinschaft habe ich immer versucht, möglichst früh dran zu kommen, damit ich das, was ich mir vorbereitet habe, auch loswerde. Und dann habe ich mich geärgert, wenn ein anderer das vorher schon gebetet hat. Jetzt muss ich mir was Neues überlegen. In der Regel reden wir mit anderen und denken, erst soll ich das auch sagen. In der einen Woche habe ich geredet und habe erst verstanden, was ich sagte, im Gesicht der anderen, die mich positiv anschauten und wertschätzten. Die Wiederentdeckung des Wir, der Gemeinschaft. Es geht nicht darum, wer oben und unten ist. Und wir haben es vorhin so schön vorgeführt bekommen, das Ganze hat eine Wirkung und Ausstrahlung, die ein Einzelner nie haben kann. Und damit kommen wir zum Dritten. Zur Wiederentdeckung des Ich im Wir. Und das ist mir nun ganz wichtig und entscheidend. Wenn ich dieses Du Christus in seiner Liebe neu kennenlerne, wenn ich merke, er liebt mich, wie ich bin, und er hat alles getan, um mit mir zusammenzuleben, denn er ist für mich gestorben und auferstanden. Er hat mich geschaffen zur Gemeinschaft mit sich. Und wenn ich im Wir mit Menschen erlebe, was es heißt, ernst genommen zu sein, gefordert zu sein, sich entfalten zu können, nicht auf Kosten anderer, sondern mit anderen zusammen, dann kann ich mir neu die Frage stellen, wer bin ich eigentlich selbst? Und dass wir hier so viel Unzufriedenheit unter uns haben, das liegt nun daran, dass wir von Paulus an bis in die Gegenwart hinein nicht verstanden haben, was ein Organismus ist. Ist es nicht so, dass wir uns Leitbilder nehmen von dem, was wir für erfolgreich nennen? Wir sehen einen bestimmten Mann, eine bestimmte Frau, wir sehen jemand Instrumente spielen, im Chor singen und sagen, so wie der, so wie die will ich auch sein. Und dann beneidet der Fuß die Hand und das Ohr das Auge. Für Gott ist es absolut untergeordnet, wie wichtig du in der Kirche bist. Ihn interessiert alleine, wie wesentlich du bist. Es geht nicht darum, wie wichtig du in dieser Welt bist, wie hoch du in die Hierarchie kommst, welche auffällige, vordergründige Aufgabe du hast. Es spielt auch gar keine Rolle, ob ich eine irrsinnige Ausbildung habe für den Leib Christi oder überhaupt keine. Gott kann auch durch Menschen ohne jede Bildung sein Wort vollkommen predigen. Und Bildung muss ihm nicht im Wege stehen. Aber Gott braucht nicht unsere Stärken. Er will uns gebrauchen, so wie wir sind. Unser Problem ist, dass wir uns nicht akzeptieren als das, was wir sind. Nicht der Himmel ist unzufrieden mit uns. Wir sind es, weil wir ein anderes Glied sein wollen, als wir sind. Weil wir meinen, wenn ich nur anders wäre, dann bekäme ich mehr Anerkennung, dann bekäme ich mehr Liebe. Schaut euch mal Leute an, die als Popstars, als Filmschauspieler Erfolg machen. Schaut euch Leute an, die Karriere machen. Ich lerne viele kennen, die akademisch Karriere machen. Sind die glücklicher? Nein. Die sind unglücklicher als ihr alle. Warum? Ihr habt noch die Illusion, wenn ich anders wäre, wäre ich glücklich. Die haben die Illusion verloren. Und die kommen auf Drogen, auf Alkohol, die machen sich kaputt, die werden Workaholics, die haben schon einen ganzen Kirchenchor an Tinnitus im Ohr vor lauter Überarbeitung. Deshalb, weil sie bis zum Rand versuchen zu beweisen, dass sie wichtig sind. Und sie könnten sich alles sparen, wenn sie Christus in die Augen schauen und ließen sich sagen, du bist unverwechselbar. In meiner Jugendarbeitszeit waren wir mal auf einer Hütte, die war offensichtlich nicht ganz koscher, die war nicht sauber. Da habe ich mir Ungeziefer gefangen und das hatte sich ausgerechnet in meinem Bauchnabel verirrt. Da bekam ich eine grässliche Entzündung, ich wusste gar nicht, woher es das gab, und musste im Bett liegen, weil mein Bauchnabel sich nach gestandenen 20 Jahren das erste Mal wieder meldete. Da fiel mir erst wieder ein, dass ich einen Bauchnabel hatte. Der spielte mal die allererste Geige, ohne den lief überhaupt nichts. Aber das war länger her. Der musste sich daran gewöhnen, einmal wichtig zu sein und in einer anderen Phase einfach durch Ruhigsein seine Rolle zu spielen. Mein Freund rief dann beim Arzt an und sagt, wir haben hier einen mit Bauchnabelentzündung liegen. Da fragte der Arzt nur zurück, wie viele Wochen ist er denn? als er sagte, der ist 20, hat der Arzt aufgelegt. Erst der dritte Arzt ist dann gekommen, es hat wirklich wehgetan. Mir wurde daran deutlich, was das Problem am Leib Christi ist. Jeder will was anderes sein, als er ist. Mein Bauchnabel ist an sich ein gutes Glied an dem Leib meines Leibes. Warum? Als er dran war, war er voll da. Als er seine Hauptzeit hinter sich hatte, freute er sich einfach nur Glied am Leib zu sein und genoss die Vitalität des ganzen Leibes. Kannst du das auch? Freust du dich, wenn ein anderer die erste Stimme kriegt? Freust du dich, wenn ein anderer vorne steht? Freust du dich für den anderen, wenn er beliebt ist, wenn er anerkannt wird, wenn er Aufmerksamkeit bekommt? Wisst ihr, was das ist? Im Wir zu leben? Das ist eine völlige Neuentdeckung. Wenn man mit alten Menschen in der Seelsorge zu tun hat oder gar in einem Altersheim Seelsorge macht, dann kann man an einem Zimmer klopfen und trifft einen Menschen, der sich freut, dass sich endlich jemand um ihn kümmert. Und nach einer halben Stunde hat man neben der Lebensgeschichte 3 Tässchen Kaffee und 15 Keksen den Eindruck, hier ist ein Mensch, der braucht Zuwendung. Dann klopft man an der nächsten Tür, dann wiederholt sich das. Dann klopft man an der dritten Tür, dann wiederholt sich das. Endlich kümmert sich einer um mich. Spätestens, wenn man die siebte Tür schwankend mit so viel Kaffee im Kopf verlässt, da sagt man sich, hier ist systemisch etwas falsch. Hier sitzen lauter Leute nebeneinander, die warten drauf, dass ein anderer sich um sie kümmert. Würde in Tür 1 jemand seinen Rollator nehmen, würde aufstehen, würde rausgehen, 90-Grad-Winkel, nochmal 90-Grad-Winkel und klopfen, sagt, mir fällt die Decke auf den Kopf, wie steht's bei dir, kann ich mich um dich kümmern, kümmerst du dich um mich, trinken wir zusammen ein Tässchen Kaffee, dann wäre was gelöst. Dann würden die beiden, motiviert von ein bisschen Koffein, die nächste Tür anklopfen und sie würden ein systemisches und organisches Miteinander in diesem Altenheim aufbauen. Nach 3 Wochen wären alle Rollatoren tiefer gelegt, negativer Sturz, Fuchsschwanz am Lenker, neu verchromt, Halogenbeleuchtung und das Altenheim wäre hochvital. Ich rede nicht davon, dass Sie jung werden müssten. Sie müssten nur verstehen, was es heißt, geliebt zu werden und zu lieben. Jesus bringt es mal auf die Formel in der Bergpredigt, die entwaffnend ist. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen. Wir kennen nur die Losung, wie du mir, so ich dir. Wenn du mir Gutes tust, tue ich dir auch Gutes. Oder wir kennen die Losung, ich tue etwas Gutes, aber in der unbedingten Erwartung, dass du sofort erwiderst. Und Jesus sagt, organisch leben bedeutet, sich in das andere Organ, in das andere Glied hineindenken. Mir täte es als rechte Hand gut, wenn die linke mich mal kratzt. Also gehe ich mit der rechten Hand zur linken und sage, na, wie sieht's aus, kann ich irgendwie behilflich sein? Es ist ein Geheimnis, es in der Gemeinde Jesu Christi zu entdecken, dass wir alle Glieder sind, ein jeder für sich. Und als Glieder zusammen ein Leib. Jetzt sagt er, oh, der Eckstein kommt wirklich von weit her. Wenn der die Realität bei uns in Sachsen kennenlernen würde, wie kann der uns als einen Organismus verstehen? Gemeinschaften, Kirchen, Freikirchen, all dieser Ärger mit der Ökumene im evangelischen Bereich, geschweige denn mit all der anderen. Wo hat Paulus dieses Bild das erste Mal gebraucht vom Leib Christi? Ausgerechnet in Korinth. In Korinth waren Verhältnisse, die das Chaos verkörperten. Da waren Egoisten, die konnte man überhaupt nicht mehr übertreffen. Der eine sagte, nur Zungenrede zählt, der andere sagt, nur Krankenheilung zählt, der dritte sagt, nur Prophezeiung zählt. Und im Gottesdienst haben sie alle durcheinander gequatscht, weil keiner dem anderen zuhören wollte. Was brauchen wir das Ohr, wenn alle Mund sind? Es war das nackte Chaos. Und Paulus spricht zu ihnen und sagt, verhaltet euch als Geschwister. Nicht wie Geschwister, als wären wir es nicht, sondern als Geschwister. Guckt nach links und nach rechts. Ihr seid Geschwister, ihr seid Leib Christi. Auch wenn wir uns jetzt noch nicht so verhalten. Am jüngsten Tag spätestens werden wir uns alle im Angesicht Jesu Christi von unserem Haupt her als einen Leib erkennen. Jetzt mal ehrlich, lohnt sich denn die ganze Streiterei die ganze Zeit, wenn wir wissen, dass wir am jüngsten Tag, wenn wir von Christus stehen, uns sowieso vergeben müssen? Da können wir das doch abkürzen und können uns gleich vertragen. Apropos jüngster Tag zum Abschluss. Ihr mögt das Gefühl haben, im Schwung des Tages lässt sich das gut sagen, aber mein Leben ist doch so unscheinbar. Ich sehe nicht, wo meine Gaben sind. Ich sehe nicht, wie ich bestätigt werde. Ich sehe keine Frucht, kein Ergebnis in meinem Leben. Wüsste ich, wofür ich da wäre, dann könnte ich anders leben. Einige Kapitel vor dem 1. Korinther 12 sagt es Paulus für Mitarbeiter. Wisst ihr, wie es einmal sein wird, wenn Christus wiederkommt, wie Licht und Feuer? Dann wird unser ganzes Leben vor ihm offenbar sein. Holz, Heu und Stroh wird verbrennen wie im Feuer. Gold, Silber und Edelsteine wird erwiesen. Warum haben sich die ersten Christen dann auf den jüngsten Tag gefreut? Weil das die Stunde der Wahrheit sein wird. Holz, Heu und Stroh. Das heißt, dass Leute wie der Johannes und ich, wenn wir dort oben mit unseren Leporello-Kalendern, die wir immer so gerne fallen lassen, damit auch die Gemeinde sieht, wie überlastet wir sind, wenn wir mit all diesen Sachen da hochkommen, mit all den Büchern, Terminkalendern und Erfolgen, dann werden wir durch die himmlische Waschstraße geschickt und dann wird sich zeigen, wie viel Segen und Geist Gottes wirklich in all dem Getue war. Und dann kommt so eine alte Mutter, der man als Kind nicht erlaubt hat, Abitur zu machen, bei der man gesagt hat, es lohnt sich doch gar nicht, dass du eine Berufsausbildung machst, du heiratest ja sowieso und kriegst Kinder. Und die dann auf ihr Leben guckt und sagt, ja meine Güte, was habe ich denn jetzt am jüngsten Tag dem Heiland schon zu bringen? Und die kommt mit ihrer kleinen Tasche und dann werden Gold, Silber und Edelstein im Feuer bewährt. Denn für Christus ist nicht entscheidend, ob wir wichtig sind, sondern ob wir wesentlich sind, ob wir treu sind, ob wir aus Liebe handeln. Nicht, ob wir viel tun, sondern ob wir das Richtige tun. Das nämlich, was er mit uns vorhat, uns zugedacht hat. Ob wir unsere Bestimmung gelebt haben. Und die Menschen, da freue ich mich besonders drauf, als ein Lied, das sich mit anderen freut, die werden am jüngsten Tag mit den Tränen kämpfen. Da kommt nämlich zu einer Beterin jemand und sagt, ich wollte mich bei dir bedanken. Und dann wirst du sagen, ich kenne dich gar nicht, Entschuldigung, ich sollte eigentlich ein neu geschaffenes Gedächtnis haben, aber ich habe immer noch mein altes Gedächtnis, ich kenne dich nicht. Und dann sagt der Mensch zu dir, du kannst mich gar nicht kennen. Ich bin nämlich ein Urenkel des Segens Gottes, den er durch dich gewirkt hat. Durch dein Gebet, durch dein Gespräch wurde dem Menschen geholfen. Der gab den Segen an den Nächsten weiter und der wiederum an den Nächsten. Es ist für uns, die wir hauptamtlich unterwegs sind, natürlich ein Privileg, ein Vorrecht. Mir passiert das jetzt schon. Neulich kam eine junge Frau strahlend auf mich zu und sagte, Herr Eckstein, meine Mutter ist beim Ihm zum Glauben gekommen und deshalb bin ich heute hier. Ich wusste, dass ich älter geworden war, indem eine Generation schon sich erinnerte an den Segen. Am jüngsten Tag erleben wir das alle. Was Gott durch dein Leben getan hat, kannst du als Letzte beurteilen. Und heute schon gar nicht. Das wird erst der jüngste Tag erweisen. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Lasst uns wachsen, nicht in eigener Qualität, nicht im eigenen Glauben, sondern auf den hin, der das Haupt ist, Christus. Und lasst uns wachsen, indem wir miteinander verbunden sind und einer dem anderen dient, aufmerksam ist, einer den anderen wahrnimmt mit seinen Interessen, ihn wertschätzt, ihn die Liebe Christi reflektiert, wie ein Spiegel das Licht reflektiert. Wie wächst ein Leib? Durch das Wachstum der eigenen einzelnen Glieder. Christus will wachsen durch euch. Wenn ihr zusammen seid und hinaus in die Welt. Ich sage nicht, versprich, dass du das tust. Ich sage, er hat versprochen, dass er es tut. Versprich Christus nichts, aber erlaube ihm heute, in deinem Leben alles zu tun, was er dir versprochen hat. Danke.